Ich sage kurz ein bisschen was zu meiner Person, nur damit Sie verstehen, wo meine Fallbeispiele herkommen und wo der Hintergrund ist. Ich bin seit ungefähr 20 Jahren an der Uni Innsbruck tätig, dort im Bereich klinische und Entwicklungspsychologie und unterrichte Psychologie mehr oder weniger für Studenten. Ich bin aber auch seit fast 20 Jahren beim Roten Kreuz und dort fachliche Leiterin für die sogenannten psychosozialen Dienste. Im Roten Kreuz sind es drei Dienste, das ist einmal Einsatzkräftenachsorge, das sind die Kollegen, die ihre Kollegen unterstützen bei der Rettung, im Rettungsdienst. Das sind 500 Leute, die das machen. Freiwillige im Kriseninterventionsbereich, das ist der Bereich, wo man in die Familien gehen nach plötzlichen Todesfällen oder auch nach Großschadensereignissen. Das sind 1200 Freiwillige, die das machen im Roten Kreuz. Und dann haben wir noch die Ö3-Kummernummer, das sind 120 Freiwillige. In Vorarlberg gibt es auch ein KIT-Team, ein Kriseninterventionsteam, das aber nicht vom Roten Kreuz betrieben wird, sondern vom Land Vorarlberg. Und die machen im Prinzip dieselbe Art von Arbeit, die wir auch machen. In ganz Österreich gibt es eigentlich 9 Organisationen, die das anbieten, nicht nur das Rote Kreuz, damit man da nicht falsche Erwartungen wecken. Es sind 9 Organisationen, die es anbieten in ganz Österreich. Insgesamt ungefähr 2000 Mitarbeiter, wenn ich jetzt alle zusammenzähle, von allen Organisationen, die in dem Bereich freiwillig tätig sind. Wir haben jetzt, und da kommen auch meine Fallbeispiele her, im Kriseninterventionsbereich, das ist jetzt so diese Akutunterstützung für Familie, da sind sehr häufig Kinder dabei. Wir haben aber auch an der Uni eine Ambulanz, wo man Kinder auch im Akutbereich bis zu 5 bis 10 Mal nach dem Ereignis auch noch übernehmen und Beratung weitermachen. Und da kommen jetzt auch die Fallbeispiele her aus den zwei Bereichen. Okay, gut. Was ist das heutige Thema? Prinzipiell einmal die Frage, wie reagieren Kinder und Jugendliche, natürlich im Unterschied zu Erwachsenen immer, auf Notfälle. Jetzt schauen wir mal zuerst, was machen wir, was ist ein Notfall? Der Notfall ist im Prinzip das Plötzliche und Unvorhergesehene. Im Fachjargon sprechen wir immer von Trauma, wobei wir bei Trauma meinen, den Tod oder eine schwere Verletzung oder eine Verletzung der körperlichen Unversehrtheit von mir selber oder von wem anderen. Dabei meistens fühlen sich die Personen, die das erleben, sehr hilflos, ausgeliefert. Man kann nichts tun. Im Prinzip sagen wir immer, das psychische Trauma ist eine Situation, wo ich eine maximale Bedrohung erfahre. Ich merke, es wird wahnsinnig bedrohlich und ich kann nichts tun. Das ist das Trauma und das macht es auch traumatisch. Für Kinder genauso wie für Erwachsene, das ist kein Unterschied. Nur was Kinder hilflos macht und eine Bedrohung für Kinder ist, ist vollkommen was anderes als für Erwachsene. Zum Beispiel gibt es immer so Diagnosemanuale, nach denen wir auch Diagnosen dann erstellen. Und im Diagnosemanual im neuen Diagnosemanual ist man jetzt hergegangen und hat Gott sei Dank traumatische Ereignisse bei Kindern neu definiert und hat zum Beispiel bei kleinen Kindern im Vorschulalter Hundebisse und invasive Eingriffe im Krankenhaus als Trauma definiert, was bisher undenkbar gewesen wäre, weil man hat gesagt, immer nur Tod und schwere Verletzung, aber für ein Kind, für ein kleines Kind sind auch solche Ereignisse traumatische Ereignisse. Das heißt, was für ein kleines Kind ein traumatisches Ereignis ist, ist ganz was anderes als für einen Erwachsenen, logischerweise. Hat man bis jetzt aber gar nicht so zur Kenntnis genommen. Dann sprechen wir auch vom chronischen oder vom Bindungstrauma. Da geht es jetzt um Ereignisse, die länger dauern. Nicht nur der Tod einer nahen Bezugsperson zum Beispiel, sondern etwas, was länger dauert. Zum Beispiel ein sexueller Missbrauch, der über Jahre geht. Oft sprechen wir in dem Bereich auch von Bindungstrauma. Und da, was wir damit meinen, ist, das ist ein Trauma, das durch die Bindungsfiguren zugefügt wird. Diese zweite Art von Trauma, die richtet natürlich wesentlich mehr Schaden an als die erste Art von Trauma. Wir werden primär heute über die erste Art reden, aber ich gehe ein bisschen auf die zweite ein, weil das auch wesentlich ist im Umgang mit dem Kind. Gut, soweit also, dass wir wissen, von was wir überhaupt reden, wenn wir von Trauma reden. Was ist jetzt das Besondere bei Kindern und Jugendlichen in Bezug auf diese Notfälle und Traumata? Es sind eigentlich in meiner Erfahrung sind drei Dinge, die Kinder und Jugendliche sehr, sehr unterscheiden von Erwachsenen. Wir werden schauen, dass es ein Handout gibt, das dann verfügbar ist über das Internet oder wie auch immer. Das ist nämlich gerade, was Sie mitschreiben. Es sind drei Bereiche. Zum einen einmal, fangen wir mal an, Kinder verstehen Emotionen anders als Erwachsene und sie drücken sie auch anders aus. Im Alltag genauso wie nach dem Trauma. Beim Trauma gibt es aber ein paar Besonderheiten. Sie verstehen das Ereignis, das was passiert, verstehen Sie anders als Erwachsene. Das kann auch zu super Missverständnissen führen. Und auch den Tod verstehen sie vollkommen anders. Also da werden sie selber ihre Erfahrungen haben mit ihren eigenen Kindern, die mit dem Tod, vor allem im Vorschulalter, vollkommen anders umgehen als Erwachsene. Teilweise so, dass Erwachsene sagen, das ist richtig erfrischend, wie die Kinder damit umgehen. Da können wir uns noch was abschauen, die Art des Umgangs. Reden wir dann drüber. Und der Umgang mit Emotionen überhaupt, wie ich Emotionen reguliere, wie ich Emotionen bewältige. Wir versuchen ja alle Emotionen regulieren. Da meine ich Folgendes, wir versuchen alle positive Emotionen hinauf zu regulieren. Die sollen möglichst lang anhalten und möglichst hoch raufgehen. Negative möglichst schnell runter, weg damit. Das ist das, was wir normalerweise alle versuchen. Kinder natürlich genauso wie Erwachsene. Und das ist das, was ich meine mit Emotionsregulierung. Gehen wir mal zuerst zum Verstehen von Emotionen. Was ist jetzt beim Notfall oder beim Trauma so besonders? Beim Trauma ist besonders, dass die Erwachsenen ganz anders reagieren als normal. Beim Trauma passiert Folgendes, plötzlich sehen die Kinder unter Umständen das erste Mal die Mama weinen. Haben sie vorher noch nie gesehen. Auf einmal sind alle total aus dem Häusl. Wie reagieren Kinder jetzt drauf? Was typisch ist für uns jetzt zum Beispiel, wenn wir als Kriseninterventionsteam vor Ort kommen und dann haben wir ein kleines Kind in der Situation, entweder ein totaler brüllendes Kleinkind, weil es die Situation nicht aushaltet, oder viel häufiger noch ein ganz braves, unauffälliges Kind. Vollkommen still. Das heißt, die Kinder reagieren mit ziemlich viel Hilflosigkeit auf die Situation und das fällt uns oft gar nicht auf, weil sie gerade so still sind. Was tun Kinder normalerweise, wie verstehen Kinder überhaupt Emotionen, sagen wir mal so? Wenn sie ungefähr 7, 8 Monate alt sind, beginnen sie im Gesicht der Erwachsenen zu schauen, was hat der für Mimik und ist das bedrohlich für mich oder nicht? Nicht die Mimik, sondern das Ereignis, um was es gerade geht. Das heißt, sie verwenden den Erwachsenen als Richtschnur für ihre Reaktion. Das heißt jetzt zum Beispiel, 8 Monate altes Kind, 9 Monate altes, 10 Monate altes Kind beginnt vielleicht aufzustehen und einmal ein paar Schritte zu gehen, fällt hin, schaut sofort ins Gesicht. Wenn jetzt der Erwachsene erschrocken reagiert, fängt das Kind an brüllen. Wenn der Erwachsene nicht erschrocken reagiert, sondern lacht, dann, wenn sich das Kind nicht wehtun hat, dann wird er auch nicht geweint. Dann kann man einfach wieder weiter tun. Das nennt man emotionales Rückversichern. Ich nehme praktisch die Mimik von meiner erwachsenen Bezugsperson als Richtschnur für, wie ich mich verhalte. Im Trauma passiert jetzt Folgendes, in der Notfallsituation passiert Folgendes, auf einmal reagieren sie alle ganz panisch. Fürs Kind wahnsinnig bedrohlich. Versteht er eigentlich gar nicht, was ist jetzt los? Warum sind die jetzt alle so? Das können sie ausdrücken, das ist auch für Fünfjährige noch ziemlich bedrohlich. Oder eben auch nicht. Ich gebe Ihnen jetzt zwei Beispiele, dass Sie es ungefähr wissen. Wir haben zum Beispiel eine Situation, das ist in der Früh, beim Putzen in einem Fitnesscenter verstirbt ein Mann. Der ist ungefähr 55. Verstirbt. Wir sind mit der Familie vor Ort und sitzen am Boden im Kreis und daneben liegt der Verstorbene, weil wir warten müssen auf den Bestatter, der kommt den abholen. Das ist jetzt prinzipiell, das mag vielleicht für Leute, die es noch nicht erlebt haben, komisch klingen, aber für Angehörige ist es gar nicht so schlecht, wenn sie nur überhaupt den Verstorbenen bei sich haben können. Da ist zum Beispiel wichtig, dass er da nicht am kalten Boden liegt, sondern dass man ihm was unterlegt und so weiter. Wir sitzen also jetzt da und versuchen mal die Situation zu begreifen. Jetzt kommt die Tochter einer und hat im Maxi-Cosi das 6 Monate alte Kind dabei. Und die sitzt sich jetzt auch zu uns im Kreis natürlich. Und was machen wir normalerweise? Setzen wir das Kind halt auch so hin, dass es da im Kreis uns alle sieht. Was da jetzt passiert ist, das Kind sitzt drinnen, vollkommen stumm, reißt die Augen so groß auf und schaut in die Runde. Sogar mit 6 Monaten, das Kind kapiert sofort, hoppala, da stimmt irgendwas nicht. Jetzt, die tun nicht schreien und weinen, die Leute. Das ist eine relativ ruhige Situation. Trotzdem ist an der Mimik für das Kind schon klar, da stimmt was nicht. Was ich jetzt mache, ist Folgendes, und das ist Krisenintervention. Das heißt, ich gehe her, schaue die Mutter kurz an und sie nickt praktisch und dann nehme ich den Maxi-Cosi und drehe ihn so, dass das Kind mir ins Gesicht schaut. Warum mir? Weil ich so wichtig bin? Nein, weil ich die Einzige bin, die eine ruhige Mimik hat. und dann gibt es halt die Rassel und dann lenkt man das Kind ab. Und damit kann man mit relativ wenig am relativ kleinen Kind, das jetzt noch nicht sprachfähig ist, in so einer Situation einen Schutz gewähren. Wir sprechen da immer von einem Erwachsenen-Schutzschild. Das heißt, speziell bei kleinen Kindern, die in so einer Situation drin sind, geht es primär darum, dass das Kind eine Person hat, die relativ ruhig bleibt und dass das Kind eine Ablenkungsmöglichkeit hat. Wenn das Kind jetzt ein bisschen größer ist, dann braucht es eine Erklärung. Im 6-Monat-Alten kann ich jetzt nicht erklären, du musst dich nicht fürchten, das ist jetzt nur, weil der Opa gestorben ist und alle sind so traurig. Das nutzt bei dem 6-Monat-Alten nichts. Da nutzt es wirklich nur, wenn man Ablenkung bittet. Wir haben eine 5-Jährige, da ist der Vater verstorben durch einen Suizid. Da ist die Situation, wie wir reinkommen, schon relativ hektisch. Logisch, es ist gerade passiert, alle haben es gerade erfahren, wahnsinnig viele Verwandte sind gekommen, Nachbarn sind gekommen, die Wohnung ist relativ klein und es ist wahnsinnig voll. Wir kommen rein in die Wohnung und normalerweise gehen wir jetzt als Kriseninterventionsteam, gehen wir nicht direkt auf ein Kind zu, wenn das nicht allein da sitzt. Wenn also eine Bezugsperson bei dem Kind ist, ist immer die Bezugsperson das Beste für das Kind. Das heißt, das Wichtigste in so einer Situation ist, dass das Kind seine Bezugspersonen hat. Nicht, dass da irgendein Fremder kommt und mit dem Kind irgendwelche wichtigen Sachen macht. Um das geht's nicht. Da ist es jetzt aber so, dass es so hektisch ist, dass das Kind halt allein auf der Couch sitzt. In dem Fall gehe ich zu dem Kind hin und sage, hallo, ich bin die Barbara vom Roten Kreuz, wer bist denn du? Und sie sagt, ich bin die Anna. Und dann sage ich zu ihr, du Anna, hast du eigentlich Angst, weil sie so da sitzt? Und dann sagt sie, nein, ich habe keine Angst, aber ich habe Angst, dass noch mehr Leute kommen. Und dann ist schon klar, was sie bedroht. Wahnsinnig viele Leute und sie weiß nicht, was jetzt als nächstes passiert. Das heißt, was das Kind in so einer Situation bedroht und was den Erwachsenen bedroht, ist ganz was anderes. Und deswegen braucht es auch jemanden, der auf das Kind schaut und schaut, was bedroht denn jetzt gerade das Kind so. Was ich aber jetzt bei dem Kind erzählen will, ist Folgendes. Wir setzen uns dann am Boden und spielen. Und sie schaut immer wieder mit großen Augen, so schaut sie die Runde. Und dann sage ich zu ihr, weißt Anna, die sind jetzt alle sehr traurig und aufgeregt wegen dem, was mit deinem Papa passiert ist. Dann überlegt sie 2 Sekunden, dann sagt sie, das muss ich morgen meiner Freundin im Kindergarten erzählen, wie die alle durchdraht haben. Sobald man es erklärt, ist oft die Bedrohung auch schon wieder weg fürs Kind. Das heißt, es braucht nicht viel bei den kleinen Kindern, damit die Bedrohung weggeht. Aber das Wenige, das braucht es dafür. Und das ist oft das, was sie nicht kriegen. Weil gerade bei kleinen Kindern versucht man oft, sie in der Situation zu sehr, es ist gut, wenn man sie in der Situation schützt, wenn sie nicht total ausgeliefert sind. Aber was man dabei oft vergisst, ist, sie brauchen Erklärungen und die kriegen sie oft nicht. Früher zum Beispiel ist es oft gewesen, dass da ist irgendwas passiert in einer Familie, ein Todesfall. Die Kinder hat man aus der Familie rausgenommen, zu den Großeltern oder irgendwohin und nach der Beerdigung hat man sie wieder geholt. Die Kinder kriegen 2 Botschaften. Erstens, Trauern ist nur was für Erwachsene. Und zweitens, keiner erklärt noch, was passiert ist. Dann erzählt man vielleicht nur, der Papa ist auf Urlaub gefahren und sagt nicht, dass er gestorben ist. Und dann ist es fürs Kind vollends unmöglich zu trauern oder überhaupt irgendwas mitzukriegen. Das heißt, es ist immer günstig, wenn man dem Kind ein bisschen was erklärt, aber immer schon auch mit dem im Hintergrund, dass man merkt, ich darf das Kind nicht überfordern. Und natürlich darf ich das Kind nicht in jeder Situation einfach ungeschützt drin lassen. Um das geht es nicht. Bei den emotionalen Reaktionen geht es jetzt immer darum, dass man einen Teil seiner Emotionen als erwachsene Person schon mit dem Kind teilt. Das heißt aber nicht alles. Das heißt nicht, dass jetzt auf einmal das Kind die erwachsene Person ist, die sich dauernd anhorchen muss, wie es mir jetzt gerade schlecht geht. Aber der Satz, den man ganz oft hört, ist, du musst jetzt stark sein für die Kinder, stimmt nicht hundertprozentig. Natürlich muss man stark sein für die Kinder, das stimmt. Aber wenn das Starksein für die Kinder heißt, dass die Mama den ganzen Tag stark ist und sich nur weinen traut, wenn die Kinder im Bett sind auf Nacht, dann ist es auch für die Kinder nicht gut. Das heißt, wichtig ist, dass man da schaut, dass man einen Teil seiner Emotionen mit den Kindern teilt. Wir haben einen 4-Jährigen, der wahnsinnig schlecht sich erholt nach dem Tod seines Vaters. Für den ist es ganz wichtig, dass die Mama ihm sagt, du, ich habe auch oft eine totale Wut, dass der Papa tot ist. Ich könnte auch oft Sachen gegen die Wand schmeißen. Aber weißt, wenn man so eine Wut hat, ist gescheit, wenn man nicht seine eigenen Sachen kaputt macht oder die von meinem anderen oder wem wehtut. Also versucht man irgendeinen Weg zu finden, wie man unsere Wut anders ausdrücken kann. Nur so kann das Kind irgendwie was begreifen, sonst funktioniert es nicht. Gut. Das Zweite ist, Kinder verstehen jetzt das Ereignis anders als Erwachsene. Und das ist etwas, was wir auch oft missverstehen oder nicht im Auge haben. Ein Beispiel. Wir haben einen Vierjährigen, der erlebt folgende Situation. Mitten in der Nacht wird es brutal hektisch im Schlafzimmer. Die Mama reißt die Schwester aus dem Bett, verschwindet, ist die ganze Nacht nicht mehr da, der Papa bleibt da. Es ist wahnsinnig hektisch. Und irgendwann kommt die Mama zurück und sagt, die Schwester ist im Krankenhaus gestorben. Was ist jetzt für den Vierjährigen los? Einige Tage danach wird der Vierjährige relativ ängstlich, weil er Angst hat, die Mama könnten in der Nacht aus dem Bett reißen und ins Krankenhaus bringen. Außerdem ist er der Überzeugung, dass man im Krankenhaus die Leute umbringt. Weil seine Schwester ist im Krankenhaus gestorben, oder? Ist ja logisch, oder? Das heißt, für den Vierjährigen hat sich die Situation natürlich völlig anders abgespielt. Er kriegt aber keine Erklärungen. Weil man ja auch oft meinen, je kleiner das Kind, desto weniger Erklärung, weil er versteht es eh noch nicht. Jetzt bei dem Vierjährigen, der reagiert relativ massiv, muss man irgendwas tun. Was tut man? Zwei Dinge. In dem Fall, das ist ja das, was wir raten würden und das, was wir in dem Fall auch geraten haben. Zwei Dinge. Das eine ist, der Vierjährige kriegt einmal ein Rettungsauto zum Spielen und eine Krankenstation und dann schauen wir mal, wie das wirklich stattfindet, wenn jemand krank ist und wenn er ins Krankenhaus kommt und was da passiert. Wenn jetzt das Kind das nachspielen will oder mitspielen will, dann funktioniert es. Manchmal wollen das die Kinder aber nicht, weil es ihnen so bedrohlich ist. Dann muss man irgendwas nehmen, was nicht so nah dran ist. Das heißt, man muss da immer sehr aufpassen, was will das Kind. Der will das unbedingt. Und was er auch will und was er tun darf, ist, er darf dann nach einer gewissen Zeit mit der Mama ins Krankenhaus und mit dem Papa und die erklären ihm im Krankenhaus genau, was mit seiner Schwester passiert ist. Und erst nachdem das passiert ist, ist es vorbei mit seiner Angst. Die Mama wächst auf mitten in der Nacht und holt ihn ins Krankenhaus und dann muss er sterben. Das heißt, manchmal geht es nicht anders als mit Erklärungen. Wir haben ein Schulkind nach dem Tsunami, die sich überhaupt nicht erholt und die immer wieder beim Zeichnen, zeichnet sie die Welle und da ist im Prinzip war sie mit beiden Eltern und mit ihrer kleinen Schwester im Tsunami, also in der Welle. Sie zeichnet immer wieder die Welle und dann zeichnet sie auch immer so eine Flaschel mit einem Totenkopf drauf. Auf die Frage, was ist denn das, sagt sie irgendwann einmal, und dann wird endlich klar, was sie sich so vorgestellt hat, das ist das Gift, das meine Schwester getötet hat. Und auf die Nachfrage erklären die Eltern, jetzt verstehen sie, um was es eigentlich geht. Die Schwester hat eine chronische Erkrankung gehabt und hat Medikamente nehmen müssen. Und die Eltern haben immer gesagt, das darfst du nicht nehmen, das ist Gift zu ihr. Und nach dem Tsunami hat sie sich die Frage gestellt, logischerweise, jetzt waren wir alle in der Welle drin. Warum habe ich überlebt? Warum hat die Mama überlebt? Warum hat der Papa überlebt und meine Schwester nicht? Weil meine Eltern der dauernd das Gift gegeben haben und deswegen war sie so schwach, dass sie gestorben ist. Das hat sie aber natürlich nicht gesagt. Die Kinder sagen einem das ja nicht. Sondern was man nach so einem Ereignis oft tun muss, ist offen sein für die Fragen der Kinder und ein bisschen offen für das, was sie so an Bedürfnissen haben und ihnen auch immer wieder explizit sagen, du darfst mich alles fragen, was du willst. Sonst trauen sie sich die Fragen nicht stellen und dann kann das relativ lang gehen, bis sie mal draufkommen, was fantasiert denn sich das Kind da zusammen. Wenn wir jetzt zum Verstehen des Todes gehen, dann ist es so, dass das Todesverständnis ja sehr abhängig ist vom Alter des Kindes. Das sind so diese drei Stufen. Das ist jetzt, muss ich auch gleich dazu sagen, es ist für Erwachsene auch nicht wirklich zu begreifen. Der Tod ist nichts Begreifbares. Wir Erwachsene haben auch Schwierigkeiten, wenn jemand verstirbt und das ist ganz plötzlich, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der mich nicht mehr hört. Ich kann mir auch nicht vorstellen, natürlich, wenn ich jetzt von dem Mann erzählt habe, der verstorben ist, natürlich ist für die Familie wichtig, dass der nicht kalt hat, weil er hat immer so kalt bei den Nieren. Jetzt wenn ich einem Erwachsenen sage, du pass auf, der spürt nichts mehr, dann wird mich der anschauen und denken, ich spinne. Der kann das emotional nicht begreifen, aber natürlich kognitiv. Bei einem kleineren Kind ist es aber so, dass er es kognitiv nicht begreift, dass der nicht wiederkommen kann und dass er nicht begreift, der spürt nichts mehr. Das ist für kleinere Kinder im Vorschulalter ein ganz wichtiges Thema. Und dieses Thema, das rollen sie ja immer wieder auf. Das heißt, sie bringen immer wieder das Thema daher. Das eine ist, der Papa wird wiederkommen. Für die Kinder ist das eine Überzeugung. Wieso soll man, wenn man tot ist, nicht wiederkommen? Er ist halt tot, oder? Wo ist das Problem? Wenn er nicht wiederkommt, warum kommt er nicht wieder? Weil ich ein böses Kind bin wahrscheinlich. weil sonst fällt mir jetzt nichts ein als Kind. Das heißt, wir sagen da Eltern immer, passen's auf, wenn sie dem Kind erklären, und sie müssen es dem Vierjährigen immer wieder erklären, du, wenn der Papa tot ist, dann kann er nicht wiederkommen, und sagen sie bitte, er kann nicht. Sagen sie nicht, er kommt nicht wieder, weil dann ist logisch, dass er nicht wiederkommt, weil ich ein böses Kind bin. Das Kind ist das nicht begreifbar, dass er nicht kann, aber man muss es dem Kind immer wieder erklären, er kann nicht wiederkommen. Das ist jetzt natürlich belastend und schwierig für Eltern. Zweijährige, dreijährige, vierjährige Kinder, auch 8 Monate alte Kinder. Die große Belastung ist der für die Bezugsperson, dass ich selber in der Trauer bin und mein Kind kriegt jedes Mal wieder einen Wutanfall, wenn praktisch am Abend irgendwer bei der Tür reinkrimpt und es ist wieder nicht der Papa. Da muss ich dem Kind immer wieder und wieder sagen, dass der Papa nicht mehr wiederkommt. Das heißt, ich bin in einer sehr belastenden Situation, wo ich quasi die Todesnachricht immer wieder überbringen muss. Das ist das Belastende mit den kleinen Kindern. Das Gute mit den kleinen Kindern ist aber, dass sie aufgrund ihres Todesverständnisses jetzt ganz unbefangen eigentlich mit dem Tod umgehen. Diese Körperfunktionen, das verstehen Sie auch nicht. Also für kleine Kinder, zum Beispiel bei der Beerdigung, kann das durchaus eine Frage sein, wie kann denn jetzt der Papa da aufs Klo gehen im Grab? Oder wie kriegt denn der jetzt da noch Luft? Was für ein kleines Kind meistens kein Problem ist, ist, dass wir ja recht unlogisch argumentieren. Wir graben ihn da unten ein und der Himmel soll da oben sein. Das ist der Kinder wurscht. Unlogik macht ihnen nichts. Also wenn man sie fragen mit 6 Jahren, wo ist denn der Himmel, dann sagen sie, der Himmel ist ein Ort ganz tief unter der Erde, da gehen die toten Menschen hin. Und was sie aber auch denken oft mit 6 ist, es ist aber auch total langweilig da im Grab, oder? Ist eine Fahrt. Also graben sie sich meistens so Gänge zwischen die Gräber, damit sie untereinander ein bisschen reden können. Oder sie graben sich raus da in der Nacht und dann auf den Gräbern, dann treffen sie sich in der Nacht. Ein anderes Beispiel für diese eigentlich sehr erfrischende Art des Umgangs, ist zum Beispiel ein Kind, dessen Hamster gestorben ist. Und die Mama will es ganz gut machen und sagt, ob man beerdigen soll. Und der Kleine mit 4 Jahren sagt, nein, tu man in Biomüll hauen, da hat er was zum Fressen. Das heißt, für das kleine Kind ist Tod vollkommen was anderes als für uns. Natürlich lebt er noch, oder? Es gibt auch ein ganz nettes Kinderbuch, das heißt, die schönsten Beerdigungen der Welt. Da gibt es eine Gruppe von Kindern, die Sie kennen, die praktisch Beerdigung spielen. Und bei dieser Beerdigung, bei dem Spiel, zuerst holen sie sich Dinge aus dem Kühlschrank tote, dann suchen sie auf der Straße nach toten Tieren und sie werden relativ professionell in ihrem Beerdigungsinstitut. Also die Älteste, die ist 11, die macht immer die ganze Organisation. Der 6-Jährige ist zum Weinen da und der 8-Jährige schreibt die Reden. Und dann irgendwann einmal kommen es dann, sie läuten dann bei den verschiedenen Nachbarn an, ob die tote Tiere haben und irgendwann kriegen sie dann einen Hamster, der gerade gestorben ist und dazu ein ganz trauriges Mädchen, die ganz traurig ist und fest weint. Und dann stehen sie dann so, machen sie eine super Beerdigung, also mit allem drum und dran, Musik und alles, also das volle Programm. Und dann stehen sie bei der Beerdigung und die Kleine weint und weint, weil der arme Hamster gestorben ist und der 6-Jährige sagt zu ihr, und das ist auch wieder dieses Todesverständnis, er sagt, muss nicht traurig sein, wenn es ihm besser geht, graben wir ihn wieder aus. Gut, okay. Das heißt, für die Kleinen ist dieses Todesverständnis zum einen ein Schutz, das schützt sie vor vielem, zum anderen aber, macht ihnen manchmal Angst. Und dort, wo es ihnen Angst macht oder dort, wo sie sich nicht auskennen, muss man es korrigieren. Aber nur dort. Sonst nutzt man das Todesverständnis. Wir machen oft mit den Kindern, dass wir uns vorstellen, wie es im Himmel ausschaut. Und gerade die Kleinsten haben die tollsten Vorstellungen vom Himmel. Und das malen wir auch auf. Und das ist für die ganze Familie gut, wenn die Kinder da involviert werden. Im Schulalter gibt es ein neues Problem. Da wissen die Kinder jetzt schon, wenn einer gestorben ist, dann kommt er nicht wieder. Das wissen sie. Dann kann er auch nicht wiederkommen. Was sie aber nicht wissen ist, oder was sie nicht so richtig begreifen ist, dass jeder Mensch sterben muss, auch die jungen Menschen. Weil sie stellen sich oft so vor, der Tod ist der Sensenmann, oder? Das lernen wir in unserer Kultur. Der rennt die Leute nach. Und die alten Leute können halt nicht mehr so schnell rennen. Das ist eigentlich ihr Problem. Während die Jungen, die rennen normalerweise schnell genug, also passiert ihnen auch nichts. Wenn dann aber ein junger Mensch stirbt, dann verunsichert ist sie das wahnsinnig, weil sie nicht wissen, was passiert jetzt. Für Schulkinder ist es typische, dass sie wahnsinnig Angst kriegen, dass jetzt noch jemand sterben könnte in der Familie, oder sie selber haben Angst, dass sie sterben könnten. Sie überlegen sich ganz viel, wie kommt es denn eigentlich zum Tod? Das ist ihnen auch ganz unklar. Und sie haben ganz viele Fragen, wie es zum Tod kommt. Deswegen ist es bei Schulkindern jetzt zum Beispiel auch, wenn wir sagen, offen für die Fragen von Kindern sein, werden die Fragen schon ein bisschen komplizierter im Schulalter auch zum Beantworten. Wir kommen dann noch zurück zu dem Thema. Im Jugendalter ist es dann so, dass eigentlich sie sich mit der Frage auseinandersetzen, hätte ich es verhindern können? Hätte es irgendjemand verhindern können und hätte man es vorhersehen können? Das sind im Prinzip die gleichen Fragen, die wir uns als Erwachsene einmal stellen. Das heißt, die Jugendliche stellen sich im Grunde dieselben Fragen wie mir, aber, und das ist das, was es schwierig macht mit Jugendlichen, sie stellen sie nicht uns als Erwachsene, sondern sie stellen es nur anderen Jugendlichen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, vom Umgang her, mit den Kindern oder Jugendlichen, dann wird es mit Jugendlichen deswegen besonders schwierig, weil die mit uns nicht mehr reden.